Als ich mich vorbereitet habe, auf den Morgen hier, bin ich gelaufen und Gott gefragt, Gott, was könnte wieder dran sein, zu welchem Thema sollte ich reden? Das probiere ich eigentlich immer zu machen, wenn ich eine Predigt habe. Probieren, wie von Gott her zu hören, was ist dran. Ich sage nicht, dass ich es immer richtig verstehe, aber es hat sich gleich auch schon ein paar Mal gezeigt, dass es Sinn macht, wirklich Gott zu fragen, zu was soll ich reden. Und mir ist einfach der Vers aufs Herz gekommen, was im Johannes 7,38 heisst. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das finde ich so einen genialen Vers, so eine coole Verheißung. Etwas, was ich für mein Leben habe gesagt, hey, das möchte ich, dass das wirklich so darf sein und mehr sichtbar wird. Vielleicht habe ich schon, oder ich habe sicher schon ein paar Mal erleben, wo ich wirklich gemerkt habe, hey, da ist jetzt wirklich etwas am Fliessen, da ist etwas am Gehen, da ist die Kraft und die Liebe Gottes, die durch mein Leben fließt. Und das ist einfach so ein Geschenk. Das ist so etwas Geniales, das ist so etwas Schönes. Und ich denke, jeder von uns möchte das erleben, oder? Und gleich erleben wir es nicht gern. Gleich gibt es viele Bewegungen, wo das gang und gäbe war, dass der Strom vom Leben wirklich geflossen ist durch die Menschen, die in diesen Bewegungen unterwegs waren oder auch Menschen, die einzeln unterwegs waren. Und plötzlich hat sich wie etwas eingeschlichen, vielleicht Tradition, gewisse Sachen, wo wie ein Stillstand oder vielleicht nur noch ein Bächli ist geflossen. Weil das Coole ist, ich bin auch schauen, im Griechischen, es heisst also wirklich Ström. Ich habe mir das lange immer so vorgestellt, oder ich bin etwa so breit, es gibt noch breitere als ich. Also ich habe mir so vorgestellt, es ist einfach so ein Bächli, oder, das im Geistigen wie fließt. Aber dann bin ich schauen, es heisst dort wirklich Ströme. Es könnte auch übersetzt werden mit Flut oder mit einem grossen Fluss. Also es sind Ströme. Aar oder so. Da ist Power. Da reisst mit. Da erfrischt auch noch all das. Vorhin habe ich schon gesagt, ich gehe gerne rein. Und das möchte ich und das erwarte ich für uns als Einzelne, aber auch für unsere Gemeinden hier zu tun, wo wir ja schönes miteinander unterwegs haben. Wir haben jetzt gerade Leben live hinter uns und das hat mich mega gefreut, dass wir so gemeinsam unterwegs sein darf. Also ein gutes Miteinander, ich glaube, das ist wirklich selten an einem Ort auf der Welt so möglich wie hier. Dass um die 20 Gemeinden und sogar noch Werke dazu, alles von der Region so miteinander herstehen und sagen, hey, wir machen etwas so zusammen. Und das hat mich mega ermutigt. Auch wenn ich noch mehr warte. Und noch ein bisschen von anderen Monoträumen, aber es hat mich einfach schon mal sehr cool gedacht. Ja, was heisst in diesem Vers? Wenn wir glauben, wie die Schrift sagt, werden die Ströme fließen. Es ist immer wieder wichtig, dass das Wort Gottes unser Leben prägt. Ich merke, das ist so etwas, was ich immer wieder drum ringen muss und sagen, ich will das Wort einfach lesen. Und nicht einfach lesen, für mein Wissen zu vergrössern, das sicher auch, aber in erster Linie zusammen mit dem Heiligen Geist lesen und sagen, hey, ich will, dass geistige Wachstum passieren kann in meinem Leben. Und ich will, dass das wirklich die Quelle auch immer aktiviert ist in mir innen. Und wenn ich heute etwas erzähle, was gegen das Wort Gottes ist, dann glaubt es einfach nicht. Dann ködert es. Und wenn ihr nicht sicher seid, könnt ihr zum Andreas oder seiner Frau sicher fragen. Was hat jetzt der da gesagt? Sollen wir das wirklich glauben oder nicht? Ich sage auch, bei uns prüfen es. Nicht alles, was ich da sage, ist vielleicht immer haargenau so, wie es wäre. Also ich bemühe mich wirklich, gemäss dem Wort Gottes, etwas weiterzugeben, das auf jeden Fall. Aber ich denke, es ist gut, wenn wir auch immer wieder Sachen prüfen. Glauben, wie die Schrift sagt. Glauben, was heisst Glauben? Glauben bedeutet nicht nur ein Überzeugtsein. Glauben bedeutet eben ja nicht ein Wissen nur allein. Glauben bedeutet zum Beispiel auch Anvertrauen. Und das finde ich immer wieder so ein schönes Wort, Anvertrauen. Glauben bedeutet mehr als einfach nur Wissen, oder? Ich glaube, das ist euch allen klar. Das bedeutet, dass wir in gewissen Sachen unser Leben Jesus anvertrauen und durch das, dass wir unser Leben ihm anvertrauen, auch probieren, so wie er unterwegs zu sein. Zumindest mein Ziel wäre das. Jesus ist immer wieder das grosse Vorbild. Nicht Kuno, nicht Fluri, nicht Rabbi, nicht alle die, die sind auch Vorbilder und von denen will ich auch Zeug abschneiden. Aber es ist immer wieder Jesus, der das Vorbild sein soll, wo ich sage, Jesus, so wie du, will ich unterwegs sein. Vor ein paar Jahren oder vor einer Zeit hatte ich mal einen Traum gehabt, und da kam mir wieder in den Sinn gekommen, bei der Vorbereitung für heute, weil ich noch ein paar Sachen aus früheren Predigen einbauen wollte, die dazu passen zu dem. Und zwar hatte ich dann Träume gehabt, ich bin mit ein paar zusammen vor der Gemeinde an einem Tisch gesessen, wir haben ein Tee getrunken, haben es gut zusammen gehabt. Und plötzlich fragt eine Person, hey Mischu, auf was kommt es eigentlich drauf ab? Oder, nein, so war es, was ist dran im Moment für uns? Und dann habe ich gesagt, dann in diesem Traum, hört die Glauben, Gott ist uns am Zurüsten für Grosses, am Zubereiten, für noch viel Grösseres, Grösseres, als wir bis jetzt haben gesehen, Grösseres, als wir uns vorstellen können. Und dann haben sie aber gesagt, ja, aber Mischu, was heisst denn das konkret? Zurüsten, zubereiten. Und dann habe ich in diesem Traum folgende Sachen gesagt. Und es ist wirklich eben, wenn ich dann am nächsten Morgen erwacht habe, ich wusste, es war nicht einfach irgendein Traum, den man manchmal schon hat, wo man gar nicht nachkommt, was man jetzt alles hat träumt. Und wo man dann muss sagen, also prophetisch war er auch sicher nicht gewesen. Aber bei dem habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, das ist ein Traum, der wirklich wie von Gott ist. Und dann habe ich dann eben auch gesagt, schaut, was heisst das konkret? Ich glaube, es ist einfach. Das heisst, dass wir die gute Nachricht von Jesus immer wieder probieren, rauszutragen. Es heisst, dass wir in Jüngerschaft leben. Und es heisst auch, dass wir den Platz als königliche Priester einnehmen. Diese drei Sachen habe ich dann gesagt in diesem Traum. Und dann habe ich nicht gewusst, ich muss zu dem eine Predigt machen. Und ich glaube, das sind wirklich so Punkte, wo wie entscheidend sie, ob wirklich die Ströme von uns ausgehen können. Dass wir das leben. Und in diesem Traum habe ich ja zuerst geträumt, dass wir eben zusammen hocken am Tisch. Ich glaube, das ist eigentlich schon der erste Punkt. Dass wir in einer Gemeinschaft sind, untereinander, wo wir Jesus gerne haben, wo wir einander ermutigen, wo es darf sein, dass jemand vorne steht und hier von seinem Herz auch in schwierigen Zeiten kann teilen, darf Tränen vergießen, dass man miteinander unterwegs ist, einander Mut macht und zur Seite steht. Ich glaube, das ist ganz klar eines der ersten Punkte, was es braucht, damit die Ströme von lebendigem Wasser wirklich durch uns fliessen dürfen. Und Jesus hat das auch gewusst. Und Jesus war überhaupt nicht als Solochrist unterwegs gewesen. Auf einmal hat er sich zuerst eingeordnet in seine Familie. Er hat bei seinem Vater gebügelt als Zimmermann. Er war in Gemeinschaft unterwegs gewesen. Und dann, als er den Dienst hat angetreten, ist er ja zuerst noch in die Stille und hat Gott gesucht, der Wüste. Nachdem der Heilige Geist ist auf ihn gekommen, nachdem er das Ja vom Vater hat gehört. Aber dann gleich schon mal hat er gewusst, hey, jetzt brauche ich wieder ein paar um mich herum, damit wir miteinander unterwegs sein können, weil er hat gewusst, um die Power, um die Dynamik, die da entstehen kann. Freundschaft, Familie, so auf jeden Fall immer wieder Priorität haben in unserem Leben. Und in meinem Leben habe ich gesagt, das soll und muss Priorität haben. Ich komme aus einer, ich bin auch einer von denen, dieser Generation, die Väter oder so den Wirtschaftsaufschwung haben erlebt, oder? so richtig ab ist gegangen. Wir konnten ein Geschäft zum Boden ausstampfen und dieses und jenes und eins. Und ich habe das auch ein bisschen erlebt, dass manchmal mein Vater zum Beispiel einfach nicht die Zeit hatte, die man vielleicht sollte haben für ein Kind. Also ich habe ihm das vergeben. Also ich wollte jetzt da nichts für ihn nehmen. Er hat da vieles sehr Gutes gemacht. Aber er war ein Geschäftsmann. Er hat investiert. Er ist stundenlang am Abend noch bis am Morgen früh am PC gehockt, hat am Wochenende manchmal schon gegangen. Er war wirklich ein Arbeitstier und hat auch dazu beigetragen, dass wir heute so einen Standard haben, wie wir überhaupt dürfen haben, wo ich selber auch dankbar bin. Und gleich ist manchmal die Zeit wie zu kurz gekommen. Und eines von meinen Dingen, was ich dann auch gesagt habe, ist, Gott, ich will nie ein Vater sein, der zu wenig Zeit hat für seine Kinder. Und nicht da ist, was mich bräuchte. Und ich glaube, so geht es vielleicht anderen noch von euch, die etwa so ein bisschen in meinem Alter sind. Oder auch älter. Ich glaube, es hat schon früher angefangen, dass man geschafft hat wie verrückt und alles hat gegeben. Für unser Land und für die Wirtschaft. Und das ist zum Teil auch sehr cool. Aber ich habe gemerkt, dass das wie etwas hat ausgelöst, dass wir dann manchmal fast wie ein Extrem überkippen. Dass wir wie sagen, hey, Family ist alles. Wenn das stimmt, dann ist einfach gut. Dann ist unser Job eigentlich schon mal erledigt. Alles andere, da braucht es noch so ein paar ganz wilde Christen, die machen das für uns und wir kommen einfach ein bisschen zusammen und haben es gut. Oder? Und schauen zu unseren Kids, schauen, dass wir miteinander Gemeinschaft leben. Und wie schon gesagt, das ist wirklich sicher sehr ein wichtiger Teil und etwas Grundlegendes, das muss funktionieren. Und ich möchte eben jetzt auf folgende Punkte noch kommen, die ein bisschen etwas anderes auch noch beinhalten, wo natürlich die Gemeinschaft immer auch wieder reinfließt, wo die Gemeinschaft sogar fördern kann, wenn man miteinander sagt, für das gehen wir. Und das ist uns wichtig. Ein geistiges Prinzip ist in der Bibel, geben ist besser als nehmen, heisst es. Geben ist zähliger als nehmen, oder? Das sagt man manchmal schon noch so. Das ist noch so ein bisschen ein Slang, wo wir noch haben. Das sollte man nicht vergessen, weil unsere Gesellschaft ist im Moment eher so ein bisschen in einem anderen Groove, nicht möglichst viel, und dann geht es dir gut. Aber wir merken, die Leute, wir nehmen gerne mehr, und manchmal wir nehmen gerne mehr, aber es geht uns eigentlich gar nicht wirklich viel besser. Weil eben die Sachen von dieser Welt wir uns sowieso nie alles geben können. Und eben das Weitergeben, das Beschenken, das grosszügig sein, so ein Geheimnis ist. Vielleicht der nächste Vers, Johannes 20, 21. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und das ist so ein Vers, wo mir letztens einfach so immer wieder begeistert in den letzten Jahren. Dann sagt doch Jesus tatsächlich, so wie der Vater euch mir hat gesendet, so sende ich jetzt euch. So ein Privileg. So eine krasse Dimension. Und dann kommt ja noch der andere Vers, den ich jetzt hier nicht, da hat der eine Jünger gesagt, Jesus, zeig uns den Vater. Wer ist denn der Vater? Und dann hat Jesus gesagt, ja, was fragst du noch? Du bist doch mit mir unterwegs gewesen. Wenn du mich hast gesehen, hast du den Vater gesehen. Hat Jesus gesagt. Und als ich so über diese zwei Verse nachgedacht, ist mir plötzlich wie bewusst worden, Jesus hat mit ca. 30-Jährig gesagt, wenn du mich hast gesehen, hast du den Vater gesehen. Und dann ist mir plötzlich bewusst worden, wenn wir von geistlicher Vaterschaft und Mutterschaft reden, von geistlichen Eltern reden, denken wir viel so an die Grauhäuptiger unter uns. Man denkt vielleicht an Gerry Keller. Und das sind sicher auch so Vaterfiguren auf jeden Fall. Aber mir ist dann bewusst worden, hey, du kannst mit 30 eine väterliche Person sein oder eine geistige Mutter für wer auch immer. Und das bezieht sich nicht nur auf die Gemeinde. Und im Vorfeld habe ich so ein bisschen probiert, ein bisschen zu hören, wo könnte die Gemeinde so stehen, wenn ich jetzt hierher komme. Und ich hatte einfach das Wort wie Elternschaft, geistige Elternschaft. Ich muss sagen, es hat sich bestätigt schon. Als ich hier reinkomme, bin ich so warm empfangen worden. Der strahlt wirklich eine Wärme aus hier. Ich glaube, dass hier noch viele Menschen werden kommen, die Jesus nicht kennen, die aufgrund von dieser Wärme werden berührt sein und ihr Herz für Jesus auftun. Und ich glaube, dass das über euch, wie auch als Gemeinde ist, ihr dürft es prüfen und mitnehmen, aber es ist etwas Positives. Ja, oder wenn man so an einem Ort eingeladen ist, muss man auch schon ein bisschen schauen, oder, was man sagt. Oder? Ich will es dann nicht mit dem Andreas in der nächsten Allianz-Sitzung in der Pause, dass er kommt. Du, Mischa, lass ich jetzt noch. Es wäre zwar auch nicht so schlimm, da kann, aus Fehlern kann man lernen. Oder? Aber nein, ich glaube wirklich, dass das auf euch als Gemeinschaft wie ist. Ich spüre eine Wärme einfach hier. Und nehmt das für euch. Ihr müsst nicht so alt sein wie Gary Keller. Ihr dürft geistige Väter und Mütter sein, hier in diesem Heimberg, hier in dieser Region Thun, füreinander, für eure Kids natürlich auch zuallererst. Aber ihr wisst, Vater und Mutter sein. Ei. Wenn ich bin Vater, es ist hennenschön, also die Geburt dann auf einmal, oder? Das überwältigt dich, dann denkst du, ey, das habe ich jetzt noch nie erlebt, das ist ja unglaublich, so ein Kind ist plötzlich da. Und dann, das holt dich wirklich fast vom Sockel. Aber dann plötzlich, so nach ein paar Wochen, denkst du, meine Zeit, wo ist mein Leben geblieben? Hey, du, viel zu wenig Schlaf. Dann ist man noch viel grantiger aufeinander. Also bei uns ist, muss ich noch sagen, das ist vielleicht nicht bei allen gleich, aber bei uns war es so, dass unsere Kinder haben wirklich eher nicht so sehr gut geschlafen. Und ich bin eher der Typ, der genug Schlaf braucht. Und ja, wir sind schon ziemlich an Grenzen gekommen. Und ich glaube, Vater sein und Mutter sein, auch im geistigen Sinn, bedeutet auch, dass wir wirklich unser Leben ein bisschen weit eben auch unser Kreuz auf uns nehmen, oder? Dass wir bereit sind, das Leben im Genuss und einfach Fun, Wohlstand allein, das gehört alles auch dazu, ganz klar. Aber dass unser Leben mehr ist als nur das. Und darum möchte ich auf ein paar Punkte eingehen. Was heisst das? Ich glaube, es ist ganz klar, oder? Jesus hat es ganz klar gesagt. Markus 16, 15. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das ist einer von unseren Grundaufträgen. Und das ist ein Auftrag, wo wir nicht einfach den Evangelisten überlassen können. Sowieso, etwas, wo wir in der letzten Zeit ist gross geworden, der fünffältige Dienst, ist nicht da, für die Gemeinde zu unterhalten, ist nicht da, für einfach so ein bisschen unseren Job mal zu machen, sondern wisst ihr, was es dort heisst im Epheserbrief? Der fünffältige Dienst ist da zur Zurüstung der Heiligen. Jeder von uns ist ein Heiliger, wenn wir an Jesus glauben. Und das Blut von Jesus macht uns gerecht, dann sind wir nicht mehr Sünder, sondern Heilige. Immer machen wir noch Fehler natürlich, trotzdem sind wir Heilige. Ich weiß nicht, wie das genau geht, aber es ist einfach so. Und ich nehme das auch immer wieder in Anspruch, dass ich gerecht bin aufgrund von dem, was Jesus für mich hat. Zur Zurüstung. Also ist jeder von uns gefordert, sei es eine Art, eine hirtliche Person vielleicht zu sein, dass jemand darf Leute am Abend, oder? Das ist doch etwas, da nicht, also, da gehst du nicht bei jedem, oder? Da strahlt man etwas Hirtliches aus in ihrer Nachbarschaft. Dass jemand den Mut hat, zu übernachten spontan, wenn man rausgeschlossen wird oder ja, reinzuhocken. Wir sind ja aber auch alle gefordert, rauszutreten. Die gute Nachricht wirklich zu bringen zu diesen Leuten. Und wisst ihr, vor ein paar Jahren, etwa vor 4 oder 5 Jahren, ist jetzt das, bin ich mal in der Stube gehockt und ich möchte euch das empfehlen, machen das auch immer wieder. Fragt mal Gott, was willst du eigentlich? Was soll ich eigentlich? Für was soll ich mein Leben investieren? Für was soll ich eigentlich gehen? Und dann habe ich das Gefühl, dass Gott sagt, geh jetzt über zum Büchergestell, wo all die 100 Bücher sind, die du noch geerbt zum Teil, und zieh ein Buch raus. Und das, was dort auf diesem Buch wird steht, das wird dich ansprechen. Und ich habe ein Buch rausgezogen und ich war ganz erstaunt, dass wir überhaupt so ein Buch haben. Das ist mir nämlich noch gar nicht aufgefallen. Und es ist in diesem Buch darum gegangen, dass die Leute in Israel auf die Straße gegangen und die gute Nachricht haben verkündet. Und eigentlich habe ich gedacht, ja, es hat nämlich viele andere Bücher als mögliche Lehr- und Zeug und Sachen. Ich habe nämlich gedacht, ich ziehe etwas raus, das sagt, ja, fahr weiter mit Worship, fahr weiter mit Beten, tu zwischen ihnen Fasten, was auch immer. Oder bist einfach in dieser Gemeinschaft und leb weiter so locker. Wäre auch gut gewesen, wenn ich das gesagt hätte. Und dann habe ich gemerkt, ah, stimmt. Das ist auch noch einer von unseren Aufträgen. Und dann habe ich aufgemacht und auf dem Internet auch wieder ein bisschen anfangen, was da so rum ist. Und ich habe gemerkt, hey, da sind Videos rum von Leuten, die rausgehen, die Sachen erleben. Das ist ja unglaublich. Und es hat mich extrem ermutigt. Und dann habe ich gesagt, also, ich will da wieder mehr rausgehen. Ich habe mich dann entschieden, auch wieder auf die Straße zu gehen, mit ein paar zusammen, ganz konkret. Vorleben auf dem Bügel, das war für mich schon immer klar gewesen. Und da durfte ich auch schöne Erlebnisse machen. Das Vorleben auf dem Bügel, das vermisse ich jetzt manchmal fast ein bisschen. Ich arbeite 40% in der Gemeinde, dann 30% auf dem Bau. Der kann ich jetzt vielleicht wieder ein bisschen. Aber der ziehe ich auch vor allem fromme, so Privatbaustelle um mich herum. Und dann bin ich noch Hausmann 30%. Oder? Aber ich habe das am Anfang wie vermisst. Mit diesen Leuten zusammen sein, die Jesus nicht kennen. Und denen können wie vorleben. Hey, Christen sind nicht so komisch, wie ihr vielleicht meint. Oder so ein bisschen strange oder irgendwie religiös verknorzt. Und dann habe ich auch zwei Zeugnisse, die ich kurz sagen wollte, die mich sehr berührt. Ich mich erinnere, es war mal eine Diskussion im Pauseraum. Und dann hat der eine gesagt, irgendwie ist es um Glauben und Zeug gegangen und hat der eine plötzlich gesagt, nachdem ich sicher 5 Jahre mit ihm zusammengebügelt habe. Also wenn es um Glaubenssachen ging, dann würde ich das sicher nicht da in der Zeitung lesen, dann würde ich das schon noch der Sharon fragen. Das hat mich so gefreut. Oder? Aus der einen, der mich auch noch ein bisschen hochgenommen hat, gemerkt, ich muss es verleiden. So ein paar Witzchen, wie man manchmal hören als Christen. Oder der andere, wo ich manchmal mit in krassen Diskussionen hatte, wo auch so muslimische Predigten hat gehört und wir schon nicht ganz immer alles sehr gleich haben gesehen, natürlich, ist nach ein paar Jahren gekommen und gesagt, also ich muss sagen, ich habe dich jetzt ein bisschen beobachtet, du, etwas ist bei dir wirklich speziell in deinem Leben. Und du bist wirklich ein cooler Typ. Und dann habe ich inzwischen gerade gesagt, nein, vergiss es, Abtreibung, das soll etwas Gutes sein, vergiss es. Das ist etwas vom Schlimmsten, was es gibt, wie unsere Gesellschaft läuft. Und so weiter. ja, genau. Und das hat mich auch so gefreut. Aber ich habe gemerkt, das Evangelium verkündet, die Bibel war immer auch mit Übernatürlichem verbunden gewesen. Und dann habe ich eben die Filme geschaut, das hat mich einfach ermutigt und gesagt, hey, ich will da wieder mehr für Leute beten. Und dann habe ich einmal für die eine Mitarbeiterin, für eine Exportchefin, beten hier beim Lager. Die hat extrem Achselschmerzen gehabt und dann habe ich allen Mut zusammengenommen. Ich weiss noch, schlotterige Beine. Ich habe gesagt, du Elisabeth, dürfte ich nicht für dich beten, für die Schmerzen in dieser Achsel? Und sie hat gesagt, ja, mal, mach doch. Und dann habe ich gebetet und gesagt, der Schmerz soll gehen im Namen Jesu. Ich bitte, danke jetzt für das Eingreifen, Vater. Und dann ist der Schmerz wirklich sozusagen vor gewesen. Und sie hat dann am nächsten Tag gesagt, der Schmerz sei wirklich, das sei nicht mehr, einfach, sei einfach viel, extrem viel besser gewesen. Und das war so ein Moment gewesen, wo ich das hatte dürfen, wie erleben. Das Evangelium, ich habe natürlich auch noch ein bisschen erzählt, und gesagt, nein, ich habe nicht heilende Kräfte, das bin nicht ich, das ist Jesus, er lebt. Er ist gestorben, nicht nur für unsere Sünde, damit wir Vergebung haben und Versöhnung mit Gott, sondern auch für Schmerz und Krankheit. Und so durfte ich einige Erfahrungen machen. So auf dem Bügel. Aber ich habe gemerkt, es braucht auch wie ein bewusstes Rausstehen. Und einer von denen, Alan Scott heisst der, das ist ein Pastor aus Nordirland, der hat da in der letzten Pfingstkonferenz in Bern, die die Vineyard hat organisiert, geredet. Und der hat etwas gesagt, das mein Herz hat getroffen hat. Und ich gesagt, ja, das spüre ich in meinem Herz auch, die Vibration. Und zwar hat er gesagt, eines Tages hat Gott zu ihm geredet und hat gesagt, hey Alan, ich will, dass du nicht nur Pastor bist von deiner Gemeinde, von Vineyard Castaway Coast, von dort kommt er. Ich will, dass du Pastor bist von deiner Stadt. Und das hat gemacht, paff! Und er hat gesagt, ja, Jesus, das will ich auch. Ich will Pastor sein von dieser Stadt oder von dieser Region tun. Nicht nur von Seerstrasse allein. Und die Geschichte ist ja krass in diesem Nordirland. Das war eine Gemeinde mit 200 Leuten. Ein Vineyard. Mittlerweile sind es 6'000. Könnt ihr mal auf dem Internet schauen, das ist wirklich sehr krass. Und die haben ja die Heilig, das mit diesen Heiligstühlen sind die aus, oder? Diesen Stühlen, wo man die Leute sagt, komm, mach doch drauf und bete für dich, für Heilig und so. Und die haben extremen Wachstum erlebt in den letzten paar Jahren. Und das zu Europa, hier im Westen. Und eine andere Geschichte ist eine Battle Church in Holland, also nicht Battle Reading, sondern eine andere Gemeinde. Das war eine Baptistengemeinde und da wurde ein junger Prediger angestellt worden. Und der hat zuerst einfach mal über Versöhnung geredet, dass die Gemeinschaft einfach wieder geheilt wurde und intakt war. Und dann hat er darüber geredet, hey, wir haben doch einen Auftrag, um rauszugehen. Und das ist mittlerweile auch eine Gemeinde, die irgendwie ein paar hundert waren und jetzt 2'000 Leute sind das in Holland. Und die Geschichte ermutigen mich immer wieder. Für unsere Gemeinde hier, aus der GPMC, die glaube ich recht ist gewachsen und vielleicht noch B-plus tun, wobei das noch ein paar gezögelt haben, wenn wir ehrlich sind. Sie haben das noch nicht erlebt, hier zu tun. Also wenn der eine wüsste, erzählt mir es, dann wollte ich unbedingt in die Gemeinde mal reinhocken. Aber ich glaube, wir haben noch etwas zu gut. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir immer auch wieder auf so Sachen schauen, so Geschichten. Nicht für zu sagen, oh, wir sind jetzt noch ein bisschen. Nein, für zu sagen, Gott, wir erwarten mehr. Merci, was wir haben, merci, was wir dürfen haben, aber wir wollen Grosses erwarten. Aber das wird nicht passieren, wenn wir nicht rausgehen. Und die Leute da aussen, ich spüre einfach, die sehnen sich nach Liebe. So extrem. Und es ist so eine neue Offenheit da, auch unter jungen Leuten. Was ich schon eins durfte für Leute beten in letzter Zeit. Ich erzähle euch jetzt noch das Highlight. Oder man erzählt immer die Highlights. Das ist auch ein bisschen gefährlich. Dann denkt man auch, die rausgehen, oh, bei mir muss der auch so gehen. Und das ist eigentlich auch gut, wenn man das erwartet. Und ich muss sagen, die Videos haben auch den Glauben in mir bauen. Die Highlights sollen Glauben bauen in unserem Leben. Aber manchmal, weil wir Schweizer, wir haben eine Stärke, das ist Exzellenz. Qualität, oder? Wir machen etwas wirklich gut. Da sind wir stark, oder? Wir machen die besten Uhren, den besten Jockey, den besten Käse, das beste Brot und so weiter. Aber das ist manchmal auch ein bisschen Gefahr, dass wir sagen, ja komm, da sind ein paar Profis, die machen das gut. Ja, wir überlassen das denen. Ich glaube, für mich ist das eher nichts. Und das ist etwas, was ich immer wieder höre, wenn es darum geht, rauszustehen. Dass Leute wie sagen, ja komm, das ist auch nicht so mein Ding. Und ich finde es so schade. Und im Epheser 6 heisst es nämlich, die Waffenrüstung. Und ich möchte mal euch fragen, was habt ihr das Gefühl, für wer ist die Waffenrüstung? Ich frage jetzt.
Für alle, für mich.
Für alle, oder? Und wisst ihr, was da drin vorkommt? Die Schuhe der Bereitschaft, zu verkünden das Evangelium. Also die Schuhe der Bereitschaft sind nicht nur für die Evangelisten, die Schuhe der Bereitschaft sind für uns alle zusammen. Klar haben die Evangelisten ein bisschen mehr Zeit vielleicht noch. Klar haben die Evangelisten müssen ja das unbedingt auch leben. Die können ja nicht etwas lernen, was sie selber nicht leben. Es würde nicht gehen. Genau. Wo bin ich jetzt gewesen? Was? Ah, das Highlight, ja genau. Wo habe ich es aufgeschrieben? Ja, ich weiß es ja noch. Genau, hier. Ja, wir sind mal am Abend raus, das ist wirklich ein Highlight. Eben, es ist wirklich nicht jeden Abend so. Und ich habe mir gesagt, es ist eigentlich auch nicht so wichtig, wie es ist. Ich wollte einfach da sein für die Leute. Ich habe das Gefühl gehabt, wie Gott sagt, ich möchte, dass du da bist für die Leute. unten zulässt und sie probierst zu ermutigen und die gute Nacht zu geben. Aber einmal am Abend war wirklich ein Highlight. Da sind wir raus, dann haben wir eine Frau getroffen, die war schwanger und die hat gesagt, ja, sie hat so ein bisschen Rücken, wenn sie ins Gespräch kommen. Und haben gesagt, ja, dürfen wir für die beten? Sie hat gesagt, ja, bete doch. Und dann haben wir gebetet und an diesem Tag war es so heiß, wie es auch heute etwa wird. Extrem heiß. Und wir haben gebetet für sie. Und dann haben wir gefragt, hast du etwas gespürt? Und dann hat sie gesagt, ja, es ist so kühl geworden über den ganzen Rücken. Und es hat mich so cool gedacht. Und viel ist es ja so, dass wenn Leute die Kraft von Gott erleben, wird es warm. Aber die Frau hat erlebt, dass es kühl wird. Das hat mich so einfach cool gedacht, köstlich. Dann sind wir weitergegangen ins Bellitz rein und dann haben wir einen getroffen. Der war sehr offen, so ein offener Typ. So, hey, was bist du für einen? Und dann habe ich irgendwie aus Gnade darauf einsteigen. Und dann habe ich am Schluss einfach noch gefragt, hey, lass jetzt habe ich noch eine Frage für dich. Und ich möchte euch sagen, wagt nicht die Frage zu stellen. Frage zwischen mal die Leute, hey, lass mal, ich habe jetzt noch Fragen dich. Hast du eigentlich irgendwo Schmerzen in deinem Körper? Weil Jesus hat gesagt, geht raus, verkündet das Evangelium, heilet die Kranken. Also das ist ein Auftrag. Aber wie wollen wir das erfüllen? Wir müssen halt die Leute doch ein bisschen fragen. Hast du Schmerzen? Weil weißt, ich habe einen Auftrag, da noch ein bisschen zu heilen und so. Natürlich ist es Jesus, der heilt. Das wisst ihr, es sind die Ströme. Es ist der Heilige Geist. Auf jeden Fall, der Typ hat dann gesagt, ja, ich habe neue Schmerzen. Und dann konnte ich kurz beten, heilig ausgesprochen im Namen Jesus. Und dann habe ich gedacht, Hey, krass. Und der Schmerz ist augenblicklich verschwunden. 3 Monate bin ich mit dem Auto über eine Kreuzung gefahren. Da fährt das Auto langsam neben drüber. Und dann mögt einer hinten raus. Ich habe nicht gesehen, wer es ist. Merci, der für das Knie! Ich gehe davon aus, dass das der Typ war. Wir sind dann weitergegangen, die obere Hauptgasse, dort haben wir 2 junge Typen angeholt, irgendwie ein bisschen frech. Manchmal bei den Jungen kann man ein bisschen frech, das ist noch cool, oder? Und dann, ja, mal, ich habe schon Schmerzen erhofft. Und dann haben gesagt, hey, komm, wir sind Christen, wir haben schon erlebt, dass Gott wirklich heilt hier mit auf der Strasse von Thun. Dürfen wir für dich beten? Wir haben für ihn gebetet und die Schmerzen, er hat eben Hüftprobleme gehabt, gell? Dann hat er da plötzlich angefangen zu dehnen und machen und tun. Dann hat er gesagt, ja, das hätte er vorhin nicht können, so weit dehnen und so. Ja, das war auch so cool gewesen, ein Moment, wo Gott einfach hat bestätigt mit seiner Power sein Wort. Wir haben dann erfahren, dass er ins ICF, nein, nicht er, aber seine Mutter geht ins ICF irgendwo und hat dann gefragt, ob wir auch vom ICF sind. Dann haben wir gesagt, nein, aber wir sind ein Kollege vom ICF. Und dann haben wir gewusst, der ist auch mal versorgt. Der ist die Jüngerschaft auch schon abdeckt. Yes, genau. Und zur Jüngerschaft möchte ich jetzt auch noch heute kurz kommen. Jüngerschaft ist nicht der Nächste, oder? Jesus hat gesagt in Matthäus 28, wir sollen wirklich auch zu Jünger machen. Multiplizieren. Erich hat mir mal erzählt, sie sind auf Russland gegangen, er auf Luri mit Kingdom Ministry. Und das war gewaltig, was dort ist passiert. Die haben einen Gottesdienst erlebt, wo wirklich das ist passiert, was wir in der Bibel vielfach auch lesen, bei Jesus oder auch zwischen den Aposteln. Jeder ist geheilt worden. Das ist einiger Gottesdienst. Das ist jede Person geheilt worden, so wie sie das beurteilen können, natürlich. Und eine mega Sache, oder? Aber die traditionellen, pfingstlichen, russischen Gemeinden, die sie damals miteinander zusammengearbeitet haben, die haben es nicht geschafft, die Ernte aufzufahren. Die haben es nicht geschafft, die Leute in die Freundschaft, in die Beziehung, in die Jüngerschaft einzuführen. Und dort weiss ich eigentlich schon nicht, wie das soll gehen, aber ein Ding ist sicher cool, wenn man sich auf hausgemeindemässig Hausgruppen abstützt. Ich denke, das ist schon mal eine gute Sache, für können, dass die Leute da wirklich aufzufahren und diesen Leuten helfen, dass die Jüngerschaft passieren kann. Ja, ich glaube, jeder von uns hat etwas, das er weitergeben kann. Und ich habe gemerkt, wenn man Sachen weitergeben gibt, dann tut es sich selber wie festigen und es multipliziert sich vielfach noch. Oder manchmal hat man das Gefühl, ja, wenn ich jetzt das alles weitergebe, ja, dann braucht es mich dann plötzlich nicht mehr. Bei Gott ist es nicht so. Bei Gott hat es gerne genug Jobs. Seine Fülle ist so gross. Ja. Aber ich möchte noch zu einem Teil kommen, wo ich glaube, wo eben auch Jüngerschaft ist. Es geht ja darum, dass wir wie das Land miteinander reinnehmen können. Und ich habe mich jemanden gefragt, was war der Unterschied zwischen Josua und Kaleb und den anderen? Die sind überall in das Land und die haben gesagt, hey, die Riesen, die fressen wir wie Brot, das ist kein Problem. Und die anderen haben gesagt, oh nein, die Riesen, hey, nein, das kommt gar nicht gut. Ich glaube, wir warten noch ein bisschen, bis wir vielleicht irgendwann noch ein bisschen Waffen haben, noch ein bisschen Fitnessraum. Und dann gehen wir dann vielleicht mal rüber. Und ich habe mich gefragt, was ist der Unterschied? Findet man etwas im Wort Gottes, wieso der Joshua oder der Kaleb anders reagiert? Von Kaleb habe ich nichts gefunden, speziell. Oder auch nichts, was mir aufgefallen wäre. Vielleicht gibt es so etwas. Aber von Joshua habe ich etwas gefunden. Und zwar im 2. Mose 33. Ah, nein, das ist eben jetzt nicht hier. Im 2. Mose 33, 11 heißt es: Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit einem Freund redet. Und er kehrte wieder ins Lager zurück. Aber sein Diener Josua, der Sohn Nuns, der junge Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Der Sohn Nuns, also Josua, der Sohn Nuns, der junge Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Josua war ein Mann, der das Angesicht von Gott gesucht hat. Der wusste, es ist wichtig, dass ich in dieser Gegenwart von Gott bin. Natürlich hatte er das Privileg, der Diener von Mose zu sein und hat sicher dort einiges mit erleben. Aber du kannst nicht einfach von anderen nur Zeug übernehmen. Die Frage ist, wie ist die Beziehung zu unserem Gott ganz persönlich? Sind wir in dieser Gegenwart von Gott? Weil der Jüngerschafts-Nummer 1 Vers ist für mich gäng noch der, was heisst im 2. Korinther 3, 18, ist leider auch nicht da drauf. Dort, wo wir auf ihn schauen, werden wir verwandelt in sein Bild. Wir werden ihm ähnlicher. Da, was uns immer wieder gelingt, auf Gott zu schauen, Vielleicht auch die sehr schwierigen Umstände. Möge uns Gott da immer wieder Gnade geben, auf ihn zu schauen. Und dann werden wir verwandelt in sein Angesicht. Und manchmal sehen wir auch in den Kindern etwas von dem wunderbaren Gott. Ja, manchmal schon nicht, aber meistens sieht man etwas von diesem wunderbaren Gott. Und wir werden verändert und werden wieder mehr wie Kinder und Gott ähnlich, damit wir tauglich sind für sein Reich. Ja, ich hätte noch ein paar Sachen, die ich wollte sagen, aber ich merke, ich habe jetzt da schon ein Zeitchen geredet. Nehmt doch das vor allem mit, bewegt das ja, vor Gott einfach. Was heisst das für uns? Ich bin auch immer wieder am Fragen, wie sieht das aus? Wie schaffen wir es, dass Menschen wirklich zu Jesus finden und auch können integriert werden in unsere Gemeinden? Ja, dürfen das erleben, dürfen, dass unsere Familien, im christlichen Sinn, geistigen Sinn, dass unsere Familie wirklich Wachstum erleben darf. Yes.